Opfer. Was ist seine Bedeutung? Über der Orangenplantage herrschte Frieden und Ruhe. Eine kühle Brise wehte zwischen den Bäumen und trug den frischen Duft der Zitrusfrüchte viele Meilen weit. Die Sonne stand im Zenit, doch die feuchten, dunkelgrünen Blätter der Plantage schufen einen gemütlichen Schatten, der zu einem produktiven, nachdenklichen Gespräch einlud. In kleinen Gruppen strömten die Schüler des großen Weisen in die Tiefe der Plantage, wo sich eine von fremden Blicken verborgene, gemütliche weiße Rotunde befand. 12 elegante Säulen, bedeckt mit zart rosa und fliederfarbenen Knospen von Kletterpflanzen, stützten die majestätische Kuppel, die innen mit vielfältigen mystischen Mustern und Fresken verziert war, die Meister, Engel und den Allerhöchsten darstellten. Trotz ihrer täuschend kleinen Größe konnte die Rotunde mühelos alle Schüler aufnehmen, die heute zum Treffen mit dem Hüter des Wissens gekommen waren. Der Meister selbst stand bereits in der Mitte auf einer kleinen Erhöhung. Von ihm ging eine besondere, mit nichts vergleichbare Energie aus. Der Meister strahlte förmlich von innen heraus und tauchte die ganze Rotunde in eine Aura der Weisheit, des Wohlstands und der bedingungslosen Liebe. Sobald sich alle Schüler auf den Bänken niedergelassen hatten, deutete der Hüter des Wissens mit einer Geste auf eine junge Frau in der ersten Reihe. Sie war als Erste hierher gekommen und wartete ehrfürchtig auf den Beginn des Treffens.
»Lieber Meister«,
begann sie mit einer schnellen, leicht stotternden Stimme, die an das Zwitschern eines kleinen Vogels erinnerte.
»Die Menschen um mich herum fragen viel und bitten mich zu erklären, was ein Opfer ist. Kannst du bitte über das Opfer sprechen?«
»Opfer«,
sang der Hüter des Wissens melodisch. Seine ohnehin kräftige Stimme erlangte eine Art hypnotische, überirdische Kraft.
»Mariana, das Opfer ist der Anfang der Geschichte unserer Welt«,
sagte der Weise mit einem Lächeln.
»Das erste Opfer brachte Gott, als er begann, sich zu verdichten. Aus dieser Verdichtung entstand unsere physische Welt. Alle subtilen Ebenen, alle groben Formen entstanden. Absolut alles. Gott brachte sich selbst als Opfer, indem er von der subtilsten Form des Weltbewusstseins zu groberen Formen der mentalen und astralen überging. Das zweite Opfer brachte Gott, als er die Atmane von sich trennte und sie in physische Körper setzte, damit sie leben konnten.
Meister, ich erinnere mich. Du hast gesagt, dass die Atmane in unserer irdischen Hülle leiden. Können wir ihnen irgendwie helfen, sie zu befreien oder zumindest ihr Leiden zu lindern?
Fragte Mariana hoffnungsvoll. Ihre empfindsamen, hellgrauen Augen füllten sich mit Tränen.
»Du hast recht, der Atman leidet im physischen Körper«,
sagte der Meister, während er der Schülerin Strahlen der Ruhe und des Verständnisses sandte.
»In irdischen Hüllen fühlt sich der Atman eingeengt wie in einem Sarg. Dort befindet er sich in einem halbtoten Zustand. Aber wir können sein Leiden lindern. Dazu ist ein Gegenopfer notwendig.« Es ist notwendig, alles zu opfern, was den Atman daran hindert, zurückzukehren und seine Göttlichkeit wiederzuerlangen. Alles, was uns bremst, negative Emotionen, Leiden, Faulheit hervorruft, all das muss geopfert werden, damit der Atman befreit wird und seine göttliche Kraft wiedererlangt.
Großer Meister! Sollte auch der Bioroboter geopfert werden, denke ich richtig?
Fragte ein dunkelhäutiger junger Mann in einem hellblauen, gestreiften Hemd. Seine braunen Augen blickten aufmerksam und mit echtem Interesse durch die blauen Brillengläser.
Du hast recht, Avdei. Der Bioroboter muss den Göttern geopfert werden, damit der Atman sich trennt und wieder eine Verbindung zum Höheren herstellen, sich in Gott auflösen kann. Der Bioroboter muss uns untergeordnet sein. Der Mensch muss den Bioroboter kontrollieren, nicht umgekehrt.
Du hast recht, lieber Meister,
rief Marianne aus.
Ich sehe sehr oft Menschen, die nur nach dem Willen ihres Bioroboters leben. Sie leben nur ihren Instinkten, niedrigen Zielen folgend. Sie überfressen sich, sind faul, schlafen 15 Stunden am Tag. Wie kann man da von spiritueller Entwicklung sprechen, wenn sie nicht einmal ihren Körper kontrollieren können?
Und gerade solche Menschen haben später Gesundheitsprobleme,
fügte Avdei hinzu.
Sie bemitleiden sich selbst. Sie gehen nicht zum Yoga, weil es schwer ist. Sie essen schädliche chemische Nahrung, weil sie zu faul sind, gesunde zu kochen. Sie schlafen tagelang, weil Entwicklung zu schwierig ist.
Sehr treffende Beobachtungen,
lächelte der Hüter des Wissens sanft.
Ich freue mich, dass ihr so aufmerksam auf die Welt um euch herum seid. Tatsächlich leiden faule Menschen genau deshalb, weil sie nichts opfern wollen. Sie verstehen nicht, dass je mehr sie geben, desto mehr erhalten sie im Gegenzug.
Lieber Meister, wie können wir bestimmen, was wir opfern sollen und was nicht?
Fragte eine schlanke Blondine mit tiefblauen Augen, die an wunderschöne Seen erinnerten. Sie war eine der treuesten Schülerinnen des Hüters des Wissens. Regelmäßig reiste sie zu seinen Treffen, auch wenn sie in verschiedenen Ländern stattfanden. Nun, nachdem sie von dem bevorstehenden Treffen erfahren hatte, kaufte sie sofort ein Flugticket.
Das ist eine gute Frage, Adel,
antwortete der Meister.
Wir sollten das opfern, was uns am meisten schadet, was unsere Entwicklung hindert, mit dem wir uns am meisten identifizieren, was uns zugrunde richtet und in die Grube führt. Von diesen Dingen müssen wir uns lösen. Wir müssen unsere Laster opfern und dadurch wird unser aktives Wachstum und unsere Entwicklung gefördert.
Müssen wir zum Beispiel lügen und unsere kranke Vorstellungskraft opfern?
Fragte Avdei zur Klärung.
Ja, was den Menschen wirklich zerstört, sind verschiedene Arten von Lügen, die Dinge, die nicht existieren. Deshalb opfern wir unsere kranke Vorstellungskraft. Das, was nicht existiert und niemals existieren wird. Da hält sich eine Person an etwas fest, das sie sich vorstellt, und alles, was sie sich vorstellt, scheint ihr so wertvoll und wichtig zu sein. Deshalb kann ein Reicher mit einer kranken Vorstellungskraft nicht ins Himmelreich eintreten. Es ist für ihn ebenso schwierig, ins Himmelreich zu gelangen, wie es für ein Kamel ist, durch ein Nadelöhr zu gehen. Reichtum nicht in Geld, sondern gerade in einer kranken Vorstellungskraft. Jeder Arme, jeder Unwissende kann reich an kranker Vorstellungskraft sein. Er hat vielleicht nichts, aber dafür jede Menge dummer Fantasien. Und er hält das für die wirkliche Realität. All der Unsinn, den er sich einbildet, all die Paranoia, die ihm erscheint. Am meisten auf der Welt identifiziert sich der Mensch mit der Lüge. Genau sie ist der Anlass und die Quelle aller möglichen Leiden.
Meister, heißt das, um seinen Atman zu befreien und auf eine neue Entwicklungsstufe zu treten, muss ein Mensch zuerst sein Leiden opfern?
Fragte Avdei noch einmal.
Ja, aber das ist nicht so einfach, wie es scheint. Oft wollen Menschen ihr Leiden nicht opfern. Die Qualen sind ihnen lieber als alles andere auf der Welt. Wenn jemand beleidigt ist, anstatt diesen Groll loszulassen und Vergebung und Gnade in seine Seele zu lassen, wird er leiden. Qualen erleiden, negative Emotionen in sich kultivieren. Es scheint, als wäre der Mensch bereit, sein Leiden für irgendein Vergnügen zu opfern, aber tatsächlich würde er jedes Vergnügen opfern, um sein Leiden zu bewahren.
Mit Sport funktioniert das genauso,
sagte Adel leise.
Man könnte denken, es ist einfach. Geh ins Fitnessstudio, treibe Sport und du wirst einen schlanken, gesunden Körper haben. Aber den Menschen ist ihre Faulheit wichtiger. Es ist ihnen lieber, auf der Couch zu liegen und fernzusehen. Und dann beschweren sie sich über ihre schlechte Gesundheit und schwachen Körper.
Das ist ein sehr gutes Beispiel,
lächelte der Weise, während schon die nächste Hand hochging.
Lieber Meister, mir scheint, dass dies passiert, weil der Mensch seine Vorstellungskraft und seine schädlichen Gedanken nicht sieht und nicht versteht. Der Mensch hält sich gewöhnlich an das, was er sieht. An Geld, an nahe Menschen, an seinen eigenen Körper und alles, was dem Körper nahe ist. Aber die Vorstellungskraft kann man weder fühlen noch berühren. Deshalb versteht der Mensch nicht, welche große Gefahr sie birgt,
vermutete Mariana, interessiert auf den Meister blickend.
Du hast recht. Um seine kranke Vorstellungskraft zu kontrollieren, muss man sich die richtigen Fragen stellen. Verstehen, warum eine Kränkung passiert, warum wir sie nicht loslassen können, warum wir sie halten, in uns kultivieren, warum sie für uns so wertvoll ist. Und in solchen Momenten erkennt man, dass es eigentlich gar keine Kränkung durch andere gibt. Man schafft sie nur in sich selbst, um zu leiden.
Meister, und manche verstärken diese Kränkung sogar absichtlich. Sie trinken Alkohol, um den Kummer zu ertränken, hören traurige Musik, um das Schmerzgefühl zu verlängern,
sagte ein älterer Mann mit einer subtilen Adlernase.
Ein gutes Beispiel, Selim. Solche Gewohnheiten muss man loswerden. Sie führen immer zu einem schlechten Ergebnis. Falsche Fantasien ziehen Leiden und Kränkungen nach sich, von denen sich der Mensch sehr schwer trennen kann. Zum Beispiel stellt sich jemand vor, er sei Napoleon oder der Papst, verlangt eine besondere Behandlung. Aber die Menschen sehen, dass er einfach ein Versager ist, lachen über ihn. Und der Mensch leidet, denkt, die Menschen akzeptieren ihn nicht, ist beleidigt. Und all das kommt von seiner eigenen kranken Vorstellungskraft.
Meister, ich verstehe nicht, wenn eine Person selbst leidet und unter ihrer kranken Vorstellungskraft leidet. Warum kann sie sich nicht einfach davon befreien?
Fragte Mariana erneut, während sie verwundert ihre Hände ausbreitete.
Wie soll er sich von seiner Vorstellungskraft trennen? In seiner Vorstellung ist er Napoleon mit riesigen Reichtümern und hier ist er einfach ein Versager,
lächelte der Weise.
Menschen wollen die Realität nicht akzeptieren, denn in der Realität muss man Anstrengungen unternehmen, um Ziele zu erreichen. In der Vorstellung sind keine Anstrengungen nötig. Luftschlösser zu bauen ist das Einfachste überhaupt. Deshalb hält er sich daran fest, mehr als an alles andere auf der Welt. An diesen Unsinn, den er sich selbst ausgedacht hat oder der ihm eingeredet wurde. Und dann leidet er, leidet unter diesem Unsinn. Manchmal erfinden Menschen sogar aus dem Nichts Probleme. Sie glauben, dass jemand sie schief angesehen hat, dass sie verurteilt wurden und haben Angst, sich zu zeigen und Entscheidungen zu treffen.
So war es bei meiner Nichte, darf ich erzählen?
Fragte eine Frau in einem langen weißen Kleid mit einem breiten schwarzen Gürtel. Nachdem sie die Zustimmung erhalten hatte, fuhr sie fort.
Sie begann mit spirituellen Praktiken, ging zu Yoga, zu Sitzungen mit den Leitern der Kraft, aber plötzlich glaubte sie, dass ihre Kommilitonen sie deswegen auslachten. Sie dachten, sie sei in eine Sekte geraten. Also hörte sie auf zu gehen und folgte der öffentlichen Meinung. Jetzt ist sie geschieden, mit einem Kind auf dem Arm, kann ihren Kredit nicht zurückzahlen, lebt in Schulden. Ich denke, wenn sie weiterhin zu den Sitzungen gegangen wäre, auf weise Menschen gehört hätte, sich mit Gleichgesinnten umgeben hätte, wäre nichts davon passiert.
Du hast recht, Lia. Das ist ein sehr treffendes Beispiel dafür, wie Menschen sich selbst Probleme erfinden, der Stimme der Masse folgen und letztendlich ihr Leben ruinieren.
Erwiderte der Hüter des Wissens verständnisvoll und sandte der betrübten Lia Strahlen der Unterstützung für ihre Entschlossenheit, den richtigen Weg zu gehen.
Großer Meister, ich habe auch ein Beispiel dafür, warum es nicht gelingt, bewusst Groll zu opfern und sich davon zu befreien. Darf ich erzählen?
Wandte sich Selim an den Hüter.
Natürlich,
lächelte der Weise.
Teile deine Erfahrung mit uns allen.
Dank dir befinde ich mich jetzt in einer spirituellen Umgebung, unter Menschen, die auch an sich arbeiten und nach einem großen Ziel streben. Uns fällt es viel leichter, unseren Groll loszulassen und zu vergeben. Das liegt daran, dass du den Groll von einer Person nimmst, ihr hilft, sich davon zu verabschieden. Aber was sollen diejenigen tun, die das Wissen und die Schule nicht kennen? Rückblickend verstehe ich, dass ich vor der Übertreibungspraktik sehr jähzornig war, meine negativen Emotionen nicht kontrollieren konnte und nicht wusste, wie ich mit Groll umgehen sollte. Als du mir diese Praktik gabst, konnte ich lange nicht verstehen, wie ich sie beginnen sollte. Und erst als ich auf den Rückzug kam, konnte ich mit spiritueller Führung meine Trägheit überwinden. Denn du gibst nicht nur das Verständnis, warum man die Praktik machen sollte, wie man sie ausführt, sondern gibst auch die Energie für ihre Durchführung, schaffst Bedingungen, in denen man nicht anders kann, als spirituelle Anstrengungen zu unternehmen. Die Umstände drückten mich buchstäblich, könnte man sagen, emotional gegen die Wand und mir wurde zur Hilfe gesagt, übertreibe. Es gab keine Möglichkeit, faul zu sein und die Situation für die Entwicklung zu ignorieren. Ich habe gelernt, dass ich lachen kann, statt beleidigt zu sein. Das war eine Offenbarung für mich. Damals erkannte ich, dass ich ohne deine Schaffung dieser Atmosphäre, dieser Umgebung und der Organisation von Hilfe von außen durch Gleichgesinnte, durch Disziplin nicht in der Lage gewesen wäre, bewusst meinen Groll zu opfern.
Das ist ein ausgezeichnetes Beispiel, Selim. Natürlich versteht ein Mensch oft nicht einmal, dass seine Vorstellungswelt krank und falsch ist. Er glaubt, dass alles, was er sich vorstellt, real ist. Deshalb ist es sehr schwer, darauf zu verzichten. Deshalb ist es unerlässlich, einen Meister und Gleichgesinnte in der Nähe zu haben, die Praktiken anbieten und daran erinnern, dass all das nur eine kranke Vorstellung ist, die geopfert werden muss. Alleine ist der Mensch schwach gegenüber Kränkungen, negativen Emotionen und Identifikationen.
Großer Meister, du sagst uns oft, dass in verschiedenen Serien und Filmen falsche und oft schädliche Programme verbreitet werden. Kann man auch dort viel für seine kranke Vorstellungskraft schöpfen?
Fragte Lia interessiert.
Ja, das stimmt,
antwortete der Meister.
Zum Beispiel wird eine Kränkung oft so dargestellt, dass es den Menschen dazu bringt, die Kränkung zu verbergen, anstatt sich davon zu befreien. Der Mensch nimmt die Kränkung als Norm. Er gewöhnt sich daran, dass Eifersucht, Wut, Hysterie normal sind. Aber in der Gesellschaft muss man dies verbergen, lügen, dass alles in Ordnung ist.
Es gibt Menschen, die sich so sehr an das Lügen gewöhnt haben, dass sie sogar Ärzten lügen, wenn sie krank sind,
fügte Selim leise hinzu.
Der Arzt fragt, tut irgendwas weh? Und die Person lügt, weil sie es gewohnt ist, ihre wahren Emotionen zu verbergen, anstatt sie zu verarbeiten. So können sie sich nicht von ihren Leiden befreien, weder von den physischen noch von den spirituellen.
Lieber Meister, verstehe ich es richtig, dass das Opfer, wie die Einstellung auf allen Zentren basieren sollte, wenn die drei Zentren zusammenkommen?
Sprach ein junger Mann mit lockigen, hellblonden Haaren und einem melodischen Tonfall. Seine Arme waren vollständig mit Tattoos in einer unverständlichen Sprache bedeckt, die deutlich durch sein weißes Hemd zu sehen waren.
Ein paar Tage lang hatte ich den Wunsch, mich von negativen Emotionen zu befreien, aber es gelang mir nicht. Ich dehnte mich, aber die Wut blieb. Manchmal fühlte ich Reue, aber dann kam ein Moment, ein Blitz, und dann begann die Welle des Zorns von neuem. Erst als ich alles zusammenmachte. Eine tiefe Überprüfung, wohin mich das führte, aufrichtige Reue erlebte und dann eine intensive Dehnung durchführte, Anker in mir für das neue Verständnis, das mir in der Reue kam, dann fühlte ich mich sofort besser. Es scheint also, dass auch im Opfer eine solche Einstellung nötig ist, dass alle drei Zentren beteiligt sein müssen, um sich wirklich zu befreien?
Du hast recht, Robert,
sagte der Hüter des Wissens mit einem Lächeln.
Wenn wir nur mit dem Verstand wollen, ist das Streben zu schwach und es wird schwierig sein, unsere Ziele zu erreichen. Um unseren Wunsch zu erfüllen und ihn in ein erreichbares Ziel zu verwandeln, müssen wir ihn emotional durchleben und anfangen zu handeln und echte Anstrengungen unternehmen. Wir müssen uns über unseren Verbleib in negativen Emotionen ärgern, den Körper in die richtigen, dem Reue entsprechenden Haltungen bringen und dann den Zustand erreichen, den wir anstreben. Denn Kränkung hat ihre eigene Haltung, Angst hat ihre eigene Haltung, Eifersucht ihre und so jede Emotion. Wenn wir die Haltung der Kränkung beibehalten, wie soll sie dann aus uns verschwinden? Aber wenn wir die richtige Haltung einnehmen, Emotionen entfachen und mit Entschlossenheit und Verständnis die Umformung beginnen, dann beginnen die drei Zentren zusammenzuarbeiten und der Zustand ändert sich.
Großer Meister, ist es Gott also egal, was genau wir opfern?
Fragte Mariana, während sie eine lose Strähne hinter ihr Ohr steckte.
Gibt es einfach einen Moment, in dem die Zeit zu opfern kommt, und wenn du dich in diesem Moment nicht von etwas Negativem trennst, wird Gott dich bestrafen.
Nicht ganz.
Korrigierte der Meister die junge Frau sanft.
Stell dir vor, das ganze Leben ist ein riesiger Fluss und du schwimmst darin. Auf deinem Weg erhältst du bestimmte Kenntnisse und Einstellungen. Einige davon helfen dir, deinen Weg fortzusetzen, lassen dich nicht in den wilden Strömungen des Lebensflusses untergehen. Sie dienen als Stütze.
Wie deine Kurse zum Beispiel,
rief Mariana aus und errötete sofort. Sie war so erfreut über das Treffen mit dem Hüter des Wissens, dass sie ihre Emotionen kaum zurückhalten konnte. Der Weise lächelte großzügig und nickte der Schülerin bestätigend zu, während er ihr Energie der Zuversicht und des Verständnisses sandte.
Mariana hat recht. Es gibt erhabene Dinge, die im Leben helfen, und es gibt negative, nutzlose oder sogar schädliche Dinge, die als Ballast auf dem Weg dienen. Die Menschen belasten sich mit diesen Steinen und schleppen sie mit sich. Anfangs mag das leicht sein, aber dann beginnen diese Steine, sie zum Grund zu ziehen. Dann sendet der Allmächtige uns Situationen, damit wir unseren Negativismus opfern, die Steine abwerfen und unseren Weg fortsetzen. Und wenn wir diese Situationen nicht bemerken, hartnäckig das Überflüssige mit uns schleppen, dann wiederholen sich die Situationen immer wieder.
Heißt das, dass nicht Gott uns bestraft, wenn wir negative Emotionen nicht opfern, sondern wir selbst gehen unter, weil wir uns nicht von ihnen trennen wollen?
Stellte Robert klar.
Ja,
antwortete der Hüter des Wissens.
Um sich schneller von seinem Ballast zu verabschieden, sendet Gott Enttäuschungen, alles, um falsche Illusionen zu zerstören. Dann kann der Mensch die Lektion sehen und sie lernen. Er trennt sich von unnötigem Gepäck und setzt seinen Weg auf dem Fluss des Lebens leichter fort. Wenn eine Person sich wieder täuschen lässt, tritt erneut auf dieselben Rechen, dann kommen wieder Enttäuschungen. Und genau durch diesen Prozess erfolgt die Entwicklung.
Tja, deshalb sagen viele Frauen, dass es keine Liebe gibt,
sagte Lia traurig.
Weil sie unwürdige Männer getroffen haben, aber die Lektion Gottes nicht gelernt haben. Sie treffen immer wieder auf denselben Typ Mann, nur in verschiedenen Verkleidungen, weil sie sich nicht von ihrem Ballast trennen wollen. Sie schleppen ihn von einer Beziehung zur nächsten und sagen dann, alle Männer sind Schweine.
Ein leises Lachen ging durch den Saal. Offensichtlich hatte jeder Anwesende mindestens eine Bekannte mit einer solchen Einstellung.
Das ist ein richtiges Beispiel,
sagte der Hüter des Wissens zustimmend.
Leider verstehen die Menschen oft nicht, dass der Prinz auf dem weißen Pferd nicht erscheinen wird, solange sie Gottes Lektion nicht gelernt haben. Zuerst muss man sein Denken, sein destruktives Verhalten ändern und all die falschen Vorstellungen opfern. Sonst wird man weiterhin auf Haustyrannen, Schurken und Alkoholiker treffen.
Lieber Meister, bedeutet das, dass das Opfer der erste Schritt zur Entwicklung ist?
Fragte eine kleine sommersprossige Frau aus der zweiten Reihe lebhaft. Während des gesamten Unterrichts saß sie wie auf Nadeln. Jede Phrase des Hüters des Wissens hallte in ihr als tiefe Offenbarung wider.
Ja, Elsa, wir müssen ständig etwas Schlechtes opfern, um uns zu entwickeln. Viele nehmen das Wort Opfer sehr negativ auf. Sie denken, dass sie ihre Gesundheit, ihre Freiheit opfern müssen oder dass sie einen Arm oder ein Bein verlieren müssen.
Ein erneutes Wellen von heiterem Gelächter rollte durch den Saal.
Natürlich ist das nicht der Fall,
fuhr der Meister lächelnd fort.
Wir müssen nur das opfern, was uns daran hindert, weiterzukommen. Nur das, was uns Schmerz, Leid und negative Emotionen verursacht. Vor allem sind das verschiedene Identifikationen und aufgezwungene Rollen.
Großer Hüter, aber die meisten Menschen sind überzeugt, dass ihre Identifikationen und leeren Träume wichtig sind. Davon abzulassen, ist für sie, als würden sie ein Bein abhacken,
sagte Avdei.
Genau solchen Menschen, die in einer illusorischen Welt feststecken, sendet der Allmächtige verschiedene Situationen, damit sie endlich verstehen, dass es Zeit ist, aus der Falle herauszukommen, ihre Steine wegzuwerfen und vom Grund aufzutauchen. Nur wenn eine Person anfängt, etwas Schlechtes zu opfern, beginnt ihre Entwicklung.
Meister, aber es ist wahr. Manchmal passiert es, dass der Prozess des Opferns seiner Identifikationen sehr schmerzhaft ist. Der Verstand möchte nicht von seinen Einstellungen ablassen. Gibt es einen Trick für den Verstand oder für die falsche Persönlichkeit, um das Opfern leichter zu machen?
Fragte Robert nachdenklich.
Es ist gut, dass du diese Frage stellst,
erwiderte der Weise.
Es ist wirklich so. Der Verstand kann sich so stark mit einer bestimmten Identifikation verschmelzen, dass das Loslassen für den Menschen wie ein Entzug bei einem Drogenabhängigen erscheint. Aber da hilft kein Trick. Es braucht Verständnis.
Lieber Meister, und wenn man jemanden zum Beispiel hypnotisieren würde? Könnte man ihn dann von seinen Überzeugungen befreien?
Fragte Elsa erneut.
Unter Hypnose kann man einem Menschen alles Mögliche einreden. Nur wenn er aus diesem Zustand herauskommt, ändert sich nichts. Der Mensch wäre nur eine Marionette oder Puppe, die gesteuert wird. Keine tiefen Erkenntnisse würden zu ihm kommen. Der Mensch muss vor allem selbst verstehen, warum er seinen Ballast opfern muss. Wenn man ihm gewaltsam die Steine wegnimmt, dann sammelt er unterwegs neue auf und sinkt wieder zum Grund.
Großer Meister, unterscheidet sich ein Mensch, der den spirituellen Weg eingeschlagen hat, von gewöhnlichen Menschen dadurch, dass er das Schlechte geopfert hat? Gewöhnliche Menschen opfern oft etwas Gutes. Zum Beispiel gebären Frauen unter Schmerzen, Kinder opfern ihre Gesundheit und quälen sich mit unwürdigen Männern, opfern ihr Wohlergehen,
klärte Adel.
Genau richtig,
lächelte der Hüter des Wissens.
Die Menschen opfern das Gute. Dabei sollten sie das Schlechte opfern. Nur dann kann Entwicklung stattfinden. Ein spiritueller Mensch versteht das. Deshalb opfert er sich nicht der Gesellschaft.
Meister, ich habe mal einen Ausdruck gehört, der meines Erachtens ziemlich genau das beschreibt, was du sagst,
sagte Selim.
Von Geburt an werden wir geopfert, sodass unsere Geburt wie eine Abtreibung wirkt.
Du hast recht,
sagte der Weise, während er seine Finger zu einer Mudra faltete.
Von Geburt an versucht man, uns als Opfer zu erziehen. Jungen lehrt man, Krieg zu spielen, Mädchen zu Mutter-Tochter spielen, damit sie sich daran gewöhnen, alles auf sich zu nehmen. Und dann wachsen solche verstümmelten Kinder auf und leben nach denselben Mustern. Erwachsene Jungen gehen als Kanonenfutter in den Krieg und Frauen gebären dieses Kanonenfutter, damit jemand da ist, der kämpft.
Was für ein Albtraum,
rief Lia aus und wischte sich die aufkommenden Tränen.
Und ich habe nie darüber nachgedacht, welche Botschaft all diese Spiele tragen.
Leider ist das so,
sagte der Meister emotional.
Schon von Kindheit an werden wir auf Opferungen vorbereitet. Alles, was man uns sagt, einflüstert und lehrt, ist nur eine Vorbereitung, eine Weichmachung des Gehirns, damit der Mensch gehorsam wird und wie ein Schaf zur Schlachtbank geht. Um das zu verhindern, müssen wir all unsere faulen Einstellungen, alle Fesseln, alle Käfige opfern, nur dann kann der Mensch wirklich frei werden und sich im Leben manifestieren.
Weiser Meister, ich habe gehört, dass Gurdjieff sagte, dass nicht viele Menschen auf der Erde einen spirituellen Weg gehen können. Nur eine sehr kleine Anzahl von Auserwählten kann das, weil die Planeten sich auch von niedriger, negativer Energie ernähren müssen. Ist das wirklich so? Oder gibt es doch eine Möglichkeit, alle Menschen auf den richtigen spirituellen Weg zu bringen?
Fragte Selim.
Bislang ist das nicht möglich,
antwortete der Hüter des Wissens mit sichtbarer Traurigkeit.
Zu viele Seelen auf der Erde kommen aus niedrigeren Welten. Sie haben sich gerade erst von Flöhen und Kakerlaken verwandelt. Natürlich wäre es wunderbar, wenn nur Engel verkörpert wären, dann würde niemand Krieg führen, niemand würde Politikern oder Revolutionären zuhören. Alle würden einfach sitzen und meditieren, spirituelle Praktiken ausführen, aber dann hätten die Planeten nichts zu essen. Deshalb verkörpern sie niedrige Wesen, die die heilige Lehre ablehnen. Das sind Menschen mit schwachem Verstand und schwachem Geist. Sie waren erst kürzlich Würmer, deshalb sind sie es gewohnt, kriechend zu leben.
Meister, bitte sag mir, als ich 16 war, begann ich mich für Spiritualität zu interessieren und schrieb meine ersten spirituellen Gedichte. Ich beschloss, sie meiner Mutter zu zeigen, aber sie begann darin Fehler zu korrigieren und verstand die Bedeutung der Gedichte überhaupt nicht. Warum ist das passiert? Könnte es sein, dass sie auch aus einem niederen Wesen reinkarniert wurde?
Wandte sich Robert an den Weisen, der tief in die Augen des Großen blickte, auf der Suche nach Licht und Erlösung.
Ja, Robert, ich verstehe, was du nicht laut zu fragen gewagt hast. Du machst die richtigen Schlüsse. Nur eine reife Seele eines hohen Niveaus kann spirituelles Streben verstehen. Selbst wenn es die engste Person ist, macht es keinen Unterschied. Wenn seine Seele nicht ausreichend entwickelt ist, wird er nichts verstehen und möglicherweise sogar dich verurteilen. Er wird sagen, dass du unter schlechten Einfluss geraten bist, in eine Sekte. Deshalb solltest du dich mit reinen Seelen umgeben, die fähig sind zu entwickeln und zu verstehen, und du solltest so oft wie möglich in der Gesellschaft von Menschen sein, die bereit sind, jeglichen Unsinn zu opfern, bereit sind, sich von allem Negativen zu verabschieden und sich dem Erhabenen zu nähern.
Meister, wie funktioniert der Prozess des Opferns?
Fragte Elsa interessiert.
Es ist eine Sache, etwas Schlechtes opfern zu wollen, und eine ganz andere, sich tatsächlich davon zu trennen. Eine Identifikation kann ja nicht einfach sofort verschwinden. Gibt es also einen Prozess? Kann man diesen erleichtern oder beschleunigen?
Zuerst kommt die Selbstbeobachtung und das Sammeln von Material. Man muss zuerst lernen, seine negativen Zustände zu beherrschen. Kontrolliere negative Emotionen, verfolge, woher sie kommen und warum sie nötig sind. Wenn ein Mensch mit der Sammlung von Selbstbeobachtungsmaterial beginnt, entsteht Verständnis. Und dann kann der Mensch bewusst all das Negative opfern.
Großer,
wandte sich Avdei an den Hüter des Wissens.
Es gibt doch den Begriff Opferpyramide. Verstehe ich es richtig, dass das Opfer verfeinert wird? Zuerst opfern wir Geld, dann unsere Zeit, dann Illusionen und Vorstellungen und nur auf der höchsten Ebene befindet sich das wahre Opfer, also wenn man sich selbst opfern kann. Ist das so?
Genau richtig,
sagte der Hüter ruhig.
Aber, lieber Meister, in diesem Fall verstehe ich nicht ganz, wann man sich selbst Gott opfern soll. Es gibt die Illusion, dass ich mein ganzes Leben dem Schöpfer opfern möchte, und dann erkenne ich plötzlich, dass ich überhaupt kein Leben habe, denn ich weiß nicht, wer ich bin. Zuerst muss man doch den einfachen Weg gehen, alle wichtigen Teile in sich selbst identifizieren, und dann kann man das hohe Opfer Gott bringen, richtig?
Sehr weise gedacht, Avdei. Ich freue mich, dass du dich so tief in diese Frage vertieft hast,
sprach der Hüter des Wissens, während er den Schülern Wellen von Wärme, Verständnis und bedingungsloser Liebe entgegenstrahlte.
Du hast recht. Zuerst muss man sich selbst besser verstehen. Verstehen, wer man ist, wohin man geht. Was das eigene spirituelle Ziel ist. Und nur wenn eine Person den irdischen Weg vollständig durchlaufen hat, alle Lektionen aus dem Leben gelernt hat, dann ist sie bereit, sogar ihren Körper zu opfern. Aber das ist sehr schwer, denn wenn ein Teil bereit ist, alles Irdische zu opfern, werden sich andere Teile mit aller Kraft an irdische Leiden und Laster klammern. Deshalb ist es wichtig, alle seine inneren Teile gründlich zu bearbeiten. Nur dann ist ein tiefes Opfer möglich.
Die Sonnenscheibe hatte sich längst nach Westen verschoben und färbte den Himmel über der Hain in einem leuchtenden Orange. Die Schüler zögerten noch lange, sich zu verstreuen. Einer nach dem anderen traten sie an den Hüter des Wissens heran, flüsterten ihm ihre Fragen zu, baten um Segen und weisen Rat. Der große Weise verweigerte niemandem Wissen. Mit einer weiten Geste seiner Arme schien er alle Schüler gleichzeitig zu umarmen, sie mit seinem reinen Strahlen von Güte, Licht und Wärme einzuhüllen. Erst als die mandarinenfarbene Sonne vollständig hinter dem Horizont verschwunden war und am fliederfarbenen Himmel die ersten kühlen Sterne aufleuchteten, verließen die letzten Schüler den Hain, immer noch das soeben empfangene Wissen diskutierend.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.